ARD. Sprechen wir über Mord. Doppelmord in Schneitach. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Grüß Gott, verehrte Hörerinnen und Hörer, und hallo, Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo, Herr Schmidt.
Nach Mittelfranken führt uns der heutige Fall, aber vor allem führt er uns in einen Abgrund aus Missgunst und Eifersucht zwischen Schwiegereltern und Schwiegertochter. Nee, ich glaube, man muss es andersrum sagen. Die Schwiegertochter hasst die Schwiegereltern. Wir wissen eigentlich gar nichts darüber, was die Schwiegereltern wohl so über die Schwiegertochter gedacht haben, zumal die überhaupt gar keine große Zeit hatten, einander kennenzulernen. Ich nehme das mal vor die Klammer. Nur ein paar Monate hat die ganze unheilvolle Beziehung gedauert, über die wir heute sprechen. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, lieber Thomas Fischer, würde ich gerne insgesamt über Schwiegerkonstellationen sprechen. Im aktuellen Fall kommt so ein Satz vor: Deine gluckenhafte Mutter steht uns im Weg. Ist das schon so alles, was wir zwischen Loriot und anderen Realitätsabbildungen über das Verhältnis von Schwiegermüttern und Schwiegertöchtern kennen?
Nein, ich glaube, ehrlich gesagt, dieses Verhältnis ist so vielgestaltig wie das Leben insgesamt. Also es gibt ja jede Konstellation. Es gibt auch Schwiegereltern, die hochbeglückt sind, dass ihr Sprössling, ob er nun männlich oder weiblich sei, jeweils endlich jemand gefunden hat, der ihn zur Ruhe oder zur Vernunft oder sonst wohin bringt.
Zu ihm passt
und sein Glück begründet. Und es gibt natürlich auch jede Menge Möglichkeiten, die Sache konflikthaft zu gestalten oder zu erleben.
Wäre jetzt genau meine fiese Eingangsfrage mitten im Klischee: Was ist lebenspraktisch eigentlich besser für das, ich hätte jetzt fast gesagt, Überleben einer Beziehung, ein besonders gutes oder ein besonders distanziertes Verhältnis zu den Schwiegermonstern?
Auch das kann man nicht sagen, kann man, glaube ich, nicht allgemein beantworten. Vor allen Dingen kann ja gut auch distanziert bedeuten und distanziert auch gut. Distanziert ist immer dann gut, wenn Nähe nicht gut ist oder zu viel Nähe. Zu viel Nähe ist sowieso nie gut, denke ich mir mal. Aber das hängt ganz von den Personen ab.
Ich habe mal im eigenen Umfeld auch auf die Frage, wie geht's denn mit den Schwiegereltern, den schönen Satz gehört: Nö, nö, das ist alles in Ordnung, wir haben ein distanziertes Leben, sie wohnen über uns.
Ja, kann ja sein. Auch das geht.
Oder geht schief. Um diese Dinge, um diese Probleme geht es im heutigen Fall. Ich kann mir die Bemerkung nicht verkneifen: In meiner Parallelwelt als ARD-Terrorismusexperte gibt es ja spätestens seit dem 11. September 2001 den fiesen karlauernden Satz, dass auf die Märtyrer ja nicht nur die 99 Jungfrauen warten, sondern auch 99 Schwiegermütter. Aber ich schweife ab. Wirklich lustig ist unser heutiger Fall nicht. Hören wir rein, worum es geht.
Die Leichen der Eltern wurden gefunden, übel zugerichtet und im Anbau der Garage eingemauert.
Wir gehen davon aus, dass die beiden versucht haben, Spuren zu beseitigen und eben auch die Leichen vermauert haben.
Das ist unheimlich.
Anschließend meldeten sie das Ehepaar als vermisst und heirateten standesamtlich.
Sie habe gesagt, das geht so nicht, wir können nicht heiraten und eine gemeinsame Zukunft haben, solange deine gluckenhafte Mutter da ist.
Das ist unvorstellbar. Man kann doch die Eltern nicht einfach umbringen.
Nein, man kann die eigenen Eltern nicht einfach umbringen. Wir könnten die Folge eigentlich an dieser Stelle schon beenden. Der Mann hat recht und das Urteil ist gesprochen. Ich kann bei diesem Satz mit der gluckenhaften Mutter, obwohl hier die verurteilte Täterin gerade erst Anfang 20 war, ich kriege trotzdem absolut nicht Evelyn Hamann aus dem Kopf in Loriot, die Auseinandersetzung über die Mutter oder Schwiegermutter. Er sagt: Wer hat heute Geburtstag? Meine Mutter! Also gut, einmal musste es raus. Ihr Film, Papa Ante Portas, Thomas Fischer?
Nein, ich habe ihn gesehen, hat ja durchaus was. Muss man aber nicht so oft sehen, finde ich.
Nein, täglich gucke ich ihn auch nicht. Führende Experten unterschiedlicher Fachrichtungen raten davon ab, die eigenen Eltern zu töten. Im heutigen Fall konnten sie sich nicht durchsetzen. Isabelle Demey fasst uns den Fall zusammen.
Es wirkt wie ein harmonisches Familienleben.
Ingo P., 25 Jahre alt, lebt im bayerischen Schneitach mit seinen Eltern gemeinsam in einem Haus. Elfriede und Peter P. im unteren Bereich, ihr Sohn in einer Wohnung unterm Dach. Er wünscht sich, dass seine Verlobte zu ihm zieht. Ein Wunsch, der sich erst erfüllt, als seine Eltern Mitte Dezember 2017 plötzlich verschwunden sind. Am 28. Dezember meldet Ingo P. seine Eltern bei der Polizei als vermisst. Am selben Tag zieht seine Verlobte Stefanie bei ihm ein. Am nächsten Tag heiraten die beiden. Den Ermittlern kommt das alles sehr merkwürdig vor. Im Haus fallen ihnen frische Renovierungsarbeiten auf. Nachbarn berichten davon, dass Ingo P. in der Adventszeit säckeweise Zement in den Garten geschleppt habe. Im Januar 2018 nimmt die Polizei das junge Ehepaar fest und Stefanie P. ist in ihrem Redefluss kaum zu stoppen. Ihr Mann habe seine Eltern getötet, sagt die 22-Jährige. Sie selbst sei gezwungen worden, bei der Beseitigung der Spuren zu helfen. Sie sagt auch, dass sie eine Vermutung habe, wo die Leichen von Elfriede und Peter P. sind. Die Ermittler finden die Toten auf ihrem Anwesen in Schneitach, eingemauert in einem Anbau der Garage. Im April 2019 verurteilt das Landgericht Nürnberg-Fürth Ingo P. wegen Mordes in zwei Fällen zu lebenslanger Haft. Nach Feststellung des Gerichts hat der Sohn seine Eltern in der Nacht zum 14. Dezember mit einem Zimmermannshammer erschlagen. Auch Stefanie P. wird zu lebenslanger Haft verurteilt, wegen Anstiftung zum Mord. Nach Überzeugung des Gerichts war sie die treibende Kraft hinter der Tat. Die Eltern müssen weg, das habe sie zur Bedingung für ihren Einzug und die Hochzeit gemacht, weil sie Ingo P. ganz für sich alleine haben wollte. Dass Ingo P. seine Eltern getötet hat, um seine Zukunftspläne zu verwirklichen, zeuge von krasser Selbstsucht, urteilt die Kammer. Er habe heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gemordet. Auch bei Stefanie P. sieht das Gericht das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe verwirklicht. Sie habe ihren übersteigerten Besitzanspruch rücksichtslos durchgesetzt und Ingo P. dazu gebracht, Vater und Mutter zu töten. Der Bundesgerichtshof bestätigt im Januar 2020 das Urteil gegen Ingo P. Das Urteil gegen seine Frau wird im Hinblick auf den Strafausspruch aufgehoben. Eine andere Kammer des Landgerichts muss prüfen, ob ihre Strafe wegen ihrer Hilfe bei der Tataufklärung gemildert werden muss. Am Ende bleibt das Urteil, wie es ist. Und auch Stefanie P. wird zu lebenslanger Haft verurteilt.
Thomas Fischer, vielleicht noch eine Ergänzung dieses Sachverhaltes, die ich wirklich ganz interessant finde. Im Laufe der ersten Hauptverhandlung oder man kann sagen zu Ende der ersten Hauptverhandlung sagt die Schwurgerichtskammer plötzlich, wir geben einen rechtlichen Hinweis. Aus unserer Sicht hat die Angeklagte hier nicht nur mitgemacht, sie ist die Anstifterin gewesen. Vielleicht fangen wir an diesem Punkt an. Was bedeutet dieser rechtliche Hinweis und wie bewerten wir die Rolle der Schwiegertochter?
Naja, das ist zunächst mal eine prozessuale Frage. Es ist so, und es leuchtet ja auch zwingend ein, dass Gegenstand einer Hauptverhandlung, eines Strafverfahrens insgesamt, eine bestimmte Tat ist. Unter Tat versteht das Strafprozessrecht nicht ganz genau dasselbe wie das materielle Strafrecht, also nicht ein Tatbestand, sondern Tat ist im prozessualen Sinn ein bestimmtes tatsächliches Geschehen.
Ein Lebenssachverhalt.
Ein Lebenssachverhalt, der dann insgesamt zu beurteilen ist. Der muss irgendwie zusammenhängen. Also wenn man sagt, du wirst angeklagt am 3.6.2025 an diesem und
in
jenem Ort.
In einem Studio des Südwestrundfunks.
Ein Tötungsdelikt begangen zu haben und dann stellt sich in der Hauptverhandlung heraus, der war an dem Tag gar nicht da, kann man nicht sagen, gut, dann hast du halt zwei Wochen später woanders ein Tötungsdelikt begangen, dann wirst du halt deshalb verurteilt. Das wäre eine andere Tat, die bedürfte einer anderen Anklage. Und wenn man aber einen solchen Lebenssachverhalt zunächst mal hat, also eine Tat zur Anklage bringt, dann kann es sich ja herausstellen, dass zum Beispiel der Sachverhalt sich ein bisschen anders darstellt nach der Beweisaufnahme, als er von der Anklagebehörde vorgeworfen wurde. Und dann stellt sich die Frage, erstens ob und zweitens wie man das aburteilen kann. Insoweit muss man unterscheiden zwischen Fällen, in denen sich der angeklagte Lebenssachverhalt A ist, an der und der Stelle, zu der und der Zeit ums Leben gekommen durch die Schuld des B, ob der sich jetzt irgendwie anders darstellt oder ob es sich um eine ganz andere Tat handelt. Je nachdem muss man da prozessual damit umgehen. Und wenn der Lebenssachverhalt derselbe ist, aber das Gericht zu der Ansicht kommt, naja, könnte ein bisschen anders sein, könnte zum Beispiel nicht nur eine Beihilfe, sondern eine Anstiftung sein, ist ein anderer Vorwurf letzten Endes, der auch zu einer anderen Rechtsfolge führt, dann kann man das nicht einfach im Geheimen halten und sagen,
meine Überraschung.
Genau, und dann verteidigt sich der oder die Angeklagte jetzt als stundenlang gegen den Vorwurf der Beihilfe, dann kommt die Kamera raus aus der Beratung und sagt, du wirst wegen Anstiftung wirst jetzt verurteilt. Also da muss man einen sogenannten rechtlichen Hinweis erteilen, das steht im Paragraphen 265 der Strafprozessordnung. Und wenn aber die Beweisaufnahme ergibt, dass vielleicht eine ganz andere Tat, ein anderer Lebenssachverhalt gegeben ist und nicht nur der Lebenssachverhalt anders beurteilt wird, dann müsste man eine sogenannte Nachtragsanklage erheben. Das hängt aber davon ab, dass der Beschuldigte sich dann darauf auch einlässt. Und sagt, okay, dann verhandeln wir halt darüber.
Ansonsten müsste es ganz neu losgehen.
Ansonsten müsste es halt einfach neu losgehen.
Heißt doch aber auch, wenn es einen rechtlichen Hinweis gibt, wenn man das irgendwie mitbekommt, in dem Verfahren hat das Gericht einen rechtlichen Hinweis gegeben. Das ist doch dann eigentlich auch für die Beteiligten sowas wie wirklich die große rote Flagge, mit der gewunken wird. Achtung, Achtung, das machen wir jetzt nicht aus Jux oder so. Es wird hier ernst. Ihr solltet euch mal ganz dringend damit auseinandersetzen. Im Grunde zeigen wir doch als Gericht schon, in welche Richtung wir denken.
Ja, das liegt nahe anzunehmen und in der Praxis ist es auch häufig so. Es gibt aber natürlich auch Situationen und es gibt auch, sagen wir mal, Gerichte, die das einfach mal so vorsorglich machen. Ja, weil man zum Beispiel denkt, da kommen alles mögliche andere auch noch in Betracht.
Wir haben die Akte noch nicht richtig gelesen, wer weiß.
Ja, oder wir haben die Beweise noch nicht endgültig gewürdigt. Ja, und mal schauen, was da so rauskommt. Da kann man vorsichtshalber, um eine Verfahrensrüge zu vermeiden, kann man natürlich mal so in alle Richtungen irgendwelche Hinweise geben. Ja, das könnte jetzt versuchter Totschlag sein, es könnte auch gefährliche Körperverletzung sein, es könnte auch das sein. Und da weisen wir jetzt mal rundum drauf hin, ne? Und da könnte noch dieses Nebenstrafrecht und dieser Waffendelikt, das könnte auch noch alles in Tateinheit stehen und so weiter und so fort. Es könnte Beihilfe sein, es könnte Anstiftung sein, je nachdem. Und wenn die Anklage zum Beispiel sehr spezifisch ist und man es einfach nicht genau weiß, dann kann man mal so rechtlich hinweisen, damit sich alle Verfahrensbeteiligten darauf einstellen können und ihr Prozessverhalten und ihre Anträge und ihre Plädoyers darauf einrichten können.
Ist mein Eindruck richtig, dass es so zwei große Fallgruppen gibt? Die eine Fallgruppe ist, die Kammer oder der Senat sieht es einfach ganz anders als die Staatsanwaltschaft oder jedenfalls anders als die Staatsanwaltschaft. Und die zweite große Fallgruppe, die nach meinem Eindruck häufiger ist, ist, dass in der Hauptverhandlung etwas passiert, weil jetzt jemand plötzlich doch aussagt oder anders aussagt oder sich eben durch die Dynamik der Hauptverhandlung ein anderes Bild auf den Sachverhalt ergibt.
Ja, beides überschneidet sich. In der Regel, wenn man schon nach der Aktenlage den Eindruck hat, dass die Beurteilung der Anklagebehörde, der Staatsanwaltschaft in der Anklage nicht ausreichend oder nicht ganz richtig ist, dann kann man das sinnvollerweise schon im Eröffnungsbeschluss natürlich klarstellen und sagen, ja, wir eröffnen das mit dem Hinweis, dass auch das und das in Betracht kommt. Und sonst macht man es halt in der Hauptverhandlung je nach Beweis- und Beratungslage. Manche Verfahren entwickeln sich ja über eine längere Zeit und man macht Zwischenberatungen oder man kommt noch auf gute Ideen. Ja, also das dürfte eher die Regel sein.
In dem heutigen Fall passiert in der Hauptverhandlung mit Blick auf die beiden Angeklagten wenig, da kommt nichts, die sagen nichts mehr. Sie hat nach ihrer Festnahme, die offenbar völlig überraschend für die beiden gekommen ist, ein paar Angaben gemacht, auch ihren Partner sehr belastet, der schweigt von vorne bis hinten. Das heißt, in der Hauptverhandlung ist es viel darum gegangen, was sagen denn andere über dieses Paar? Was sagen denn andere über dieses Verhältnis zu den Eltern und Schwiegereltern? Wie schildern sie denn die beiden Angeklagten? Und daraus entwickelt sich dann der Gedanke, oh, sie scheint die Anstifterin zu sein, sie scheint die Treibende zu sein. Haben Sie den Eindruck, Sie haben die Urteile gelesen, dass das eine naheliegende Entwicklung ist, dass wir es hier wirklich mit so einem kleinen, ich will das nicht verniedlichen, aber mit, ich hätte fast Rache gesagt, aber dass das eine sehr manipulative Persönlichkeit ist?
Ja, so hat das Landgericht das festgestellt und da ich nicht dabei war und auch der Hauptverhandlung oder den beiden Hauptverhandlungen nicht beigewohnt habe, kann ich das nur so zur Kenntnis nehmen, wie ich es halt lese.
Überzeugt es Sie?
spricht viel dafür.
Ich fand es ganz eindrücklich, ja. Genau. Viele Menschen aus dem Umfeld schildern diese wirklich sehr seltsame Beziehungskonstellation. Man kennt sich noch gar nicht lange. Schon in den wenigen Monaten der Beziehung vor der Tat werden grundsätzlichste Dinge diskutiert, beziehungsweise passieren grundsätzlichste Dinge. Auf der einen Seite will man unbedingt gleich heiraten. Auf der anderen Seite gibt es Trennungsstreitereien mit Suizidversuchen. Es ist alles, kann man das so sagen, extrem hysterisch?
Histrionisch nennt man das, glaube ich, eher heute. Aber es will man dasselbe.
Hysterisch und histrionisch?
Ist alles stark überdreht und schon auch natürlich psychisch deutlich auffällig. Es haben sich da offenbar auch zwei gefunden, die zueinander passten.
Nicht miteinander und nicht ohneinander konnten.
Und ja, und die in ihrer Konstellation so zueinander passten, dass sich das gegenseitig verstärkt hat.
Und dann geschieht diese Tat, von der man im Nachhinein dann nach einer relativ ausführlichen kriminalistischen Leistung einerseits und auf der anderen Seite durch die Befragung auch dann in der Hauptverhandlung von vielen Menschen aus dem Umfeld ein sehr klares Bild kriegt von Vorbereitungshandlungen, die mit der Beseitigung der Leiche zu tun haben, mit lauter seltsamem Verhalten in den Geschichten, die man für das Verschwinden der Eltern findet. Es gibt aus der Zeit ein sehr bizarres Interview in einem regionalen Fernsehsender, dem Frankenfernsehen. Weiß nicht, wollen wir da reinhören? Ich hätte da vom Sohn, der ja offensichtlich seine Eltern getötet hat, die Erklärung nach der Tat, warum die Eltern verschwunden ist. Ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Sollten wir uns das anhören oder nicht? Ich glaube, es gibt gute Gründe, es zu tun. Man könnte aber auch sagen, wir ersparen es uns. Wollen wir mal reinhören?
Ich habe nichts dagegen.
Aus dem Frankenfernsehen, die Quelle möchte ich sehr deutlich machen, es spricht der für die Tötung seiner Eltern rechtskräftig verurteilte Sohn und erzählt im Fernsehen, was er über das Verschwinden seiner Eltern weiß und bittet letztlich um Hilfe, dass man doch vielleicht klären könnte, wo sie sind.
Sie waren beim Packen von ihren Reisekoffern schon gewesen. Es war geplant, dass sie verreisen wollen. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten gehabt und war natürlich die erste Frage, naja, was macht denn ihr jetzt da? Ach, ihr packt. Und war halt die grobe Aussage gewesen, naja, wir fahren jetzt fort auf Besuch. Dann ging es ein bisschen noch generell über die Verwandtschaft alles und war für uns eigentlich klar gewesen, naja, die Reise geht halt einfach zu Verwandten, zu Bekannten. Und deswegen haben wir halt da nicht mehr genau nachgefragt. Dann sind sie abgereist. Das haben wir nicht direkt mitbekommen, eben leider Gottes auch nicht, wie sie abgereist sind. Also ob sie sich doch abholen lassen von Freunden, von Bekannten oder von anderen Angehörigen oder vielleicht doch unten mit dem Zug gefahren sind. Also das ist alles schon mal vorgekommen, auch teilweise auch mit Taxi. Und man kann es jetzt auch leider nicht nachvollziehen, die Polizei ebenso nicht.
Ich glaube, das Fränkisch ist unverkennbar. Ich sage nochmal dazu, die Quelle ist das Frankenfernsehen, der regionale Fernsehsender. Thomas Fischer, alles total betrüblich, oder? Also tut mir ja auch wirklich leid. Man hat nichts mitbekommen, wann sie gegangen sind und man kann sich's überhaupt nicht erklären. Und ich glaube doch, als Kommissar sitze ich doch da und spitze meinen Bleistift und sage, so mein Lieber, du gibst mir so viele Anhaltspunkte, hier was zu tun.
Ja, schon auffällig. Also es ist ja auch nicht plausibel. Es ist auch lebensweltlich nicht plausibel, dass sie da beim Kofferpacken sind und dann sagen, was macht ihr? Und dann sagen sie halt, wir fahren weg zu Besuch und dann zu Verwandten oder Bekannten und dann wird der Name überhaupt nicht genannt. Ja, das
ist genau, Verwandte oder Bekannte. Entweder es ist der eigene Bruder oder es ist der Kegelfreund von vor 5 Jahren. Man weiß es alles nicht genau.
Ja, und es ist einfach nicht plausibel, dass sie nicht sagen, wir fahren zum Onkel Fritz oder so, ja, sondern oder wir fahren da und dahin, sondern einfach nur sagen, wir fahren zu Bekannten oder Verwandten. Ja. Und dann sagt er, ah, dann ist ja gut und dann fragt er nicht mehr weiter. Also sagen wir, es ist ein bisschen auffällig, die Darstellung. Das kann man natürlich jetzt aus unserer heutigen Sicht leicht sagen, weil ja das Gegenteil eindeutig bewiesen ist. Aber es gab ja auch noch andere Auffälligkeiten, die in der Eingangsdarstellung schon erwähnt worden sind. Und das war eine weitere Auffälligkeit.
Aber auch dieses Fernsehinterview wird noch schlimmer. Ich weiß nicht, wollen wir noch mal einen Moment hören? Es wird schlimmer.
23. war eigentlich der erste Versuch mir gewesen anzurufen. Ja, leider ohne Erfolg, sagen wir mal. Gut, öfters mal sind natürlich die Handys einfach ausgeschaltet. Aber ja, war zwar ein bisschen komisch, haben wir gesagt, naja gut, okay. Es war einfach ausgemacht gewesen, sie kommen am 27. wieder. Ja, war der 27.12. War natürlich das große Warten, die Geschenke, die Weihnachtsgeschenke, die liegen jetzt immer noch unten. ja, wann kommen sie endlich heim? Gut, es kann schon manchmal bis spät abends dauern. Die sind öfter schon verreist, mit Wohnmobil eher weniger die letzten Jahre, aber größtenteils halt einfach auch mit dem Flugzeug fortgeflogen, meistens nach Mallorca oder mal mit dem Zug ab und zu mal eine kleine Reise gemacht, selten auch mal mit dem Bus. Und ja, 27. war dann rum und am 28. war die große Frage gewesen, wo sind sie hin? Da haben wir natürlich die ganze Verwandtschaft alle abtelefoniert, mehrere, ein paar Bekannte angerufen, überall nachgefragt, sind auch mal runtergegangen in unsere Wohnung, ob wir vielleicht irgendwas gefunden haben oder haben wir einfach nachgeschaut gehabt, ist irgendwo was, haben vielleicht irgendwas gebucht, aber wir haben mit nichts gesehen. Und dann am 28. sind wir dann zur Polizei.
Man ist doch wirklich fasziniert. Tage nach dem Verschwinden, Tage nach dem Weihnachtsfest geht man mal in die untere Wohnung. Alle Verkehrsmittel werden in Erwägung gezogen. Die Kutsche hat mir in der Aufzählung gefährt. Vielleicht hätte man die Kutschen überprüfen müssen.
Naja, gut, er redet halt so dahin und bringt solche Belanglosigkeiten, mit was für Verkehrsmitteln man wohin schon mal gereist ist, um die Alltäglichkeit dieser angeblichen Reise darzustellen.
Während die eigenen Eltern in der Garage vermodern.
Ja, so kann man das ausdrücken. Also er macht halt eine Schutzbehauptung und erzählt irgendwas. Und es ist ja nicht jeder jetzt intellektuell und emotional und in der Lage, vor allen Dingen auch jederzeit da eine perfekte, im Grundsatz komplett gelogene Einlassung abzuliefern, die dann aber perfekt lebenswirklich plausibel erscheint. Das ist schwerer, als man glaubt, wenn man mal versucht, in die Verlegenheit kommt, selber sowas zu machen, nicht weil man einen Totschlag begangen hat oder einen Mord, sondern irgendwas anderes verheimlichen will. Und dann muss man irgendwas erzählen und da fällt einem dann auch gelegentlich nicht immer das Richtige ein und auch nicht immer nur das Wichtige, sondern man versucht zum Beispiel, um das Wichtige einfach drumherum zu reden. Ja? Also man erzählt dann halt was von Bus, mal sind sie mit dem Bus gefahren und mal sind sie mit der Eisenbahn gefahren und dann vielleicht auch mal mit dem Flugzeug, das ist ja alles völlig wurscht in dem Fall, aber er erzählt es halt, weil das Füllmittel sind, um die Geschichte insgesamt ein bisschen aufzupeppen.
Aber detailarm, würde, glaube ich, der Kriminalist sagen, oder? Also es ist so.
Ja, es sind die falschen Details. Mal haben sie einen braunen Koffer genommen und mal haben sie einen blauen Koffer genommen. Das ist völlig wurscht, wenn man in Wirklichkeit sich darum sorgt, dass die Eltern verschwunden, vermisst und vielleicht in Lebensgefahr oder sonst was sind. Ja? Dann erzählt man ja nicht, dass sie vor 4 Jahren mal mit dem Bus nach Castrop-Rauxel gefahren sind oder so. Einmal waren es auch mit dem Flugzeug in Mallorca. Das ist letztendlich wurscht. Und das war ja jetzt ein Interview, was gegeben wurde, um die Öffentlichkeit aufzufordern, diese armen Eltern.
Hilft uns, wo sind die Eltern?
Genau, wieder aufzufinden. Ja, unser Kind ist verschwunden, meine liebe Mama ist verschwunden. Das ist ja dafür nicht nützlich, jetzt der Öffentlichkeit zu erzählen, dass sie auch mal auf Mallorca waren mit dem Flugzeug und nicht mit dem Zug.
Genau. Mein Eindruck ist, da sind bei den Ermittlern alle Warnglocken angegangen, an dieser und an anderen Stellen, als sie im Umfeld sich erkundigt haben. Wie ist es denn so gewesen mit insbesondere dem Pärchen, das hier noch übrig ist? Ist man auf allerhand gestoßen? Ungefähr 4 Wochen haben die Ermittlungen gedauert, bis die Polizei sich entschlossen hat, die beiden festzunehmen. Die Situation ist wohl so gewesen, die sind aus dem Haus gegangen, als die Spezialkräfte auf sie warteten, um sie festzunehmen. Und sie waren auf dem Weg zur Polizei, um nochmal ergänzende Angaben zu machen. Und ich habe bei der Vorbereitung ein Statement einer Ermittlerin gehört, die sagte so sinngemäß, die haben überhaupt nicht damit gerechnet, die sind vom Donner gerührt gewesen, als wir sie festgenommen haben. Die waren der Meinung, sie erzählen uns jetzt noch ein bisschen was bei der Polizei, sage ich mal so mit meinen Worten. Aber die waren überhaupt nicht argwöhnisch, dass wir irgendwie sie ins Visier genommen hätten. Und wenn man sich da jetzt im Urteil anguckt, wie viele Punkte es da gab, was so das ganze Umfeld über sie gesagt hat, wie viele Anhaltspunkte es gab, Baumarktbesuche mit dem ganzen Material, säckeweise Zement und Gips oder weiß nicht was zum Einmauern, all diese Dinge sind schon ermittelt gewesen. Zeugt auch nicht so vom großen Durchblick der beiden Täter, oder?
Kann man so sagen, ja. Also wirklich schlau war das nicht. Also jedenfalls das Nachtatverhalten war auffällig und auch das Vortatverhalten war ja schon auffällig. Kauf von irgendwelchen Giften und intensive Recherchen, wie das Gift einzusetzen sei.
Als mögliche alternative Tötungsart.
Alternative, ja. Und das war dann ja auch nicht mehr zu verschleiern im Nachhinein.
Das Gericht ist im Urteil davon überzeugt, dass das, was die Frau getan hat an Aufklärungshilfe, unmittelbar nach der Festnahme, also das sprudelnde, plappernde Erzählen, er war es und so, dass das im Grunde auch nur eine weitere Verschleierung ihrer eigenen Rolle in der ganzen Sache gewesen ist. Da sind wir jetzt so auf dem Weg hin zu so einer Darstellung einer manipulativen Persönlichkeit, die dann am Ende ja auch als Anstifterin verurteilt worden ist. Ich habe sie gerade schon mal gefragt, ob sie es überzeugt hat, und sie sind mir mit dem üblichen zutreffenden Argument des Nichtteilnahme an der Hauptverhandlung ein wenig ausgewichen. Aber das ist diese rechtliche Figur, oder, die die Kammer da in der Beweiswürdigung gemacht hat, zu sagen, das ist alles im Grunde, alle Handlungen, die sie gemacht hat, gehen da in eine Richtung ihres a, eigenen Interesses und b, die Tat halt zu bekommen durch den Partner, ihren Willen zu bekommen und dann, als es schief geht, sich da möglichst rauszuziehen.
Ja, das kann man natürlich in dieser Verbindung sehen. Wobei die beiden Fragen im Grundsatz natürlich zu trennen sind. Das erste Urteil ist ja im Hinblick auf diese Aufklärungshilfe im Sinne des Paragraphen 46b StGB, sogenannte in Anführungszeichen Kronzeugenregelung. Wir haben ja keine Krone, deshalb auch keine Kronzeugen. Das sind ja nicht so staatlich geförderte Zeugen. Aber alle wissen, was damit gemeint ist. Im Hinblick darauf ist das erste Urteil ja aufgehoben worden, was den Strafausspruch betrifft. Und die Auffangkammer hat dann nochmal neu darüber entschieden. Im Grundsatz ist ja so, dass der Anstifter gleich dem Täter bestraft wird. Anders als der Gehilfe. Der wird zwingend niedriger bestraft. Deshalb ist die Abgrenzung zwischen Beihilfe und Anstiftung von
höchster Bedeutung.
Höchster Bedeutung, ja. Aber eine Strafe, auch die lebenslange Freiheitsstrafe, kann gemildert werden, wenn eine sogenannte Aufklärungshilfe erfolgt. Die muss wesentlich sein, die muss rechtzeitig sein, also bevor die Tat oder der Teil der Tat schon entdeckt ist. Also man kann nicht im Nachhinein noch kommen und sagen, ja, das wollte ich auch gerade sagen, und dann kriegt man eine Strafmilderung. Das führt aber auch dazu, dass es, nur am Rande bemerkt, gelegentlich so ein Rattenrennen gibt, wer jetzt als erster Aufklärungshilfe leistet, zum Beispiel in einer Bande oder bei mehreren Mittätern. Das ist aber vom Gesetz so vorgesehen und auch nicht unwillkommen, ja, weil man sagt halt, ja, je früher du dich daran erinnerst, dass es den § 46b gibt und du davon Vorteile haben könntest, desto besser, wenn du dann halt kommst und uns das erzählst. Und
auch kriminaltaktisch, glaube ich, ja durchaus üblich in größeren Verfahren.
Wer als Zweiter kommt, hat verloren. Ne?
Mein Kollege redet gerade mit dem anderen Beschuldigten.
Ja, genau.
Wollen Sie mir noch was sagen?
Ja, also, so ungefähr. So läuft es. Und ursprünglich hatte man diese Vorschrift so konzipiert und gestaltet, dass es nicht darauf ankam, ob der Aufklärungshilfeleistende an der Tat, an deren Aufklärung er mitwirkt, selbst irgendwie beteiligt war. Das heißt, man konnte hergehen und sagen, ja, ich bin jetzt zum Beispiel wegen räuberischer Erpressung angeklagt und ich kenne aber einen aus der U-Haft, der hat mir erzählt, er hat mal einen umgebracht oder er hat auch mal ein Juwelier überfallen oder sonst was getan oder eine Vergewaltigung begangen. Und das erzähle ich jetzt. Das hat mit meiner Tat überhaupt nichts zu tun. Und dafür, dass ich den jetzt reinhänge, kriege ich dann für meine Tat weniger Strafe. Das ist erstens, sagen wir mal, grob ungerecht, könnte man so sagen. Und zweitens führt das natürlich zu seltsamen Konstellationen, ja, zu Falschbeschuldigungen und ähnlichen Dingen. Das hat der Gesetzgeber dann korrigiert und hat gesagt, der Aufklärungshilfeleistende muss über seinen eigenen Tatbeitrag hinaus aufklären. Er muss nicht nur sagen, okay, ich war's, aber sonst sage ich nichts, das ist keine Aufklärungshilfe, das ist einfach nur ein Geständnis, sondern er muss sagen,
und ich war's und die B hat mich dahin gefahren.
Zum Beispiel, ja, und ich sage jetzt auch mal, wer es außer mir noch war und wer was getan hat und so weiter. Also der klassische Tatbeteiligte, in Anführungszeichen Kronzeuge, und der kann dann darauf hoffen, dass seine eigene Schuld geringer bewertet wird und er eine Strafmilderung oder sogar im Extremfall ein Absehen von Strafe sich damit verdienen kann. Und das bedeutet aber natürlich auch, der Mittäter einer Straftat oder der Beteiligte an einer schweren Straftat sich diese Strafmilderung verdienen kann. Und das war auch bei dem Fall so. Also der 46b, also die Aufklärungshilfe, war für die Angeklagte hier durchaus gegeben. Das hat das Gericht auch so gesehen. Die haben aber, das ist ja keine zwingende Vorschrift, keine zwingende Milderungsanordnung, sondern nur eine Kann-Vorschrift. Das heißt, es kommt auf den Einzelfall an. Es kommt darauf an, erstens, wie hoch war die Aufklärungshilfe, wie stark hat sie zur Aufklärung der gesamten Tat beigetragen, zweitens, aus welchen Motiven ist sie erfolgt und so weiter und so weiter. Also Einzelfallsentscheidung. Und hier hat das zweite Gericht, also die zweite Tatsachenkammer des Landgerichts gesagt, diese Aufklärungshilfe war im Wesentlichen von dem Motiv getragen, sich selbst zu entlasten und den Täter, also den Ehemann, den Sohn der getöteten Eltern, einseitig zu belasten. Und das reicht uns nicht aus als Argument für eine Strafmilderung. Deshalb hat man im zweiten Durchgang ebenfalls wieder auf eine lebenslange Freiheitsstrafe erkannt.
Und interpretiere ich das richtig? Der Bundesgerichtshof hat im ersten Durchgang einfach den Eindruck gehabt, das ist nicht ordentlich berücksichtigt worden, hat es deswegen zurückgegeben. Und es ist dann aber unproblematisch, wenn es auch im zweiten Durchgang kein Ergebnis zeitigt, aber halt besser begründet ist.
Ja, natürlich. Also ehrlich gesagt, jetzt im Beschluss, wahrscheinlich war es ein Beschluss, kenne ich nicht, habe ich nicht gelesen, aber man kann zum Beispiel davon ausgehen, dass gesagt wurde, das ist entweder gar nicht geprüft worden oder es ist fehlerhaft, mit fehlerhaften Argumenten geprüft worden. Das heißt, die Begründung war falsch. In solchen Fällen gibt es ja keine sinnvolle Möglichkeit der Durchentscheidung, also der eigenen Entscheidung des Revisionsgerichts, weil es ja, wie gesagt, eine Einzelfallsentscheidung ist, die von Tatsachenbewertungen abhängt und eine Ermessensentscheidung des Gerichts ist. Und das kann nicht vom Revisionsgericht selbst durchgeführt werden. Deshalb hat man gesagt, das war fehlerhaft und deshalb heben wir das auf. Und es muss ein neuer Tatrichter, also eine andere Kammer des Landgerichts, muss darüber nochmal neu entscheiden und die Wertungsgesichtspunkte dieser Vorschrift dann rechtsfehlerfrei prüfen.
Genau, wir haben die beiden Urteile ja hier liegen. Ich habe gerade in das zweite reingeguckt, ein Beschluss des Bundesgerichtshofs mit Blick auf den Strafausspruch gegen die Angeklagte wird es aufgehoben. Und dann, ich bin jetzt versucht, es Ihnen rüberzugeben, bei Ihnen geht das viel schneller.
Wir müssen da gar keine große Urteilsforschung betreiben. Es ist einfach so, es ergibt sich aus dem zweiten Urteil, dass die Kammer es nochmal sorgfältig geprüft hat, umfangreich, und dann zu dem Ergebnis gekommen ist. Es war ja keine Anweisung des Bundesgerichtshofs, jetzt gefälligst den § 46b anzuwenden, sondern nach der Logik des Revisionsrechts kann es nur der Hinweis gewesen sein, dass der 46b, also die Vorschrift über die Aufklärungshilfe und die mögliche Strafmilderung, deswegen nochmal neu und sachgerecht geprüft wird.
Und dann kommt am Ende wieder lebenslang raus, da bestehen keine Einwände.
Dann gibt es dagegen natürlich keine Einwände, wenn es richtig gemacht ist.
Lebenslange Haft haben Sie beide bekommen. Sie sitzen beide in unterschiedlichen Strafanstalten in Bayern in Haft. Die aus meiner Perspektive völlig überstürzte Ehe. Also die haben ja auch wirklich nur Tage nach der Tat alleine und für sich geheiratet. Die einen Eltern kamen nicht, weil schon tot und offiziell irgendwie gerade unbekannt verreist. Die anderen Eltern kamen auch nicht. Diese Ehe ist inzwischen geschieden. Und jetzt haben wir folgende interessante Konstellation. Er in der einen Haftanstalt soll wohl dort kräftig nochmal seine eigene Version der Tat rumerzählen, auch anderen Gefangenen. Er soll erzählen, dass er ja vollständig betrunken gewesen sei und quasi im Suff seine Eltern getötet habe. Das sei völlig aus dem Ruder gelaufen. Und seine Frau, seine Partnerin habe damit gar nichts zu tun. Und in der anderen Haftanstalt, Frauenhaftanstalt Eichach in Bayern, sitzt eben seine damalige Frau und versucht jetzt eine Wiederaufnahme zu erreichen, mit Verweis darauf, dass ja offenbar ihr damaliger Mann in der Haft erzählt, er sei es alleine gewesen. Ich frage mal so ganz pauschal vorneweg, haben Sie den Eindruck, sowas hat Aussicht auf Erfolg? Im Knast wird viel geredet, oder?
Na, im Knast wird fast nur geredet und auch sehr viel und auf Verschiedenes. Das kann man von außen nicht wirklich ernsthaft und seriös beurteilen. Die Wiederaufnahmegründe, die im Paragraphen 359 Strafgesetzbuch aufgezählt sind. Da gibt es 6 Fälle und die sind abschließend. Also die Wiederaufnahme eines rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens ist eine, muss man sagen, von der Gesetzessystematik her eine Ausnahme, ist ja klar. Sonst hätte ja die Rechtskraft keine Bedeutung. Man könnte jederzeit immer wieder neu kommen und sagen, jetzt habe ich es mir nochmal wieder anders überlegt. Es war nicht der B, was ich bisher immer gesagt habe, es war jetzt der C oder sonst irgendwas oder es stimmt immer noch nicht. Das Revisionsgericht hat sich geirrt und das Verfassungsgericht hat sich geirrt und der EGMR hat sich geirrt und jetzt muss man immer noch mal wieder neu anfangen. Ich habe noch was mitzuteilen. So geht es nicht. In der Praxis kommt noch dazu, dass die Neigung der Justiz, Wiederaufnahmen überhaupt nur zuzulassen, außerordentlich gering ist.
Der bayerischen Justiz zumal, sagt
nein,
man?
Ja, der bayerischen auch, aber insgesamt, das ist ein verschwindend geringer Anteil von Wiederaufnahmeverfahren, die erfolgreich sind, weil schon die Zulässigkeitshürden außerordentlich hoch sind. Wenn man das etwas laienhaft ausdrücken will, es dreht sich sozusagen die Beweislast um. Ja, es gilt nicht der Zweifelsgrundsatz, so wie in einem Tatsachenverfahren. Es muss alles belegt werden und es sind nur ganz bestimmte Gründe für eine Wiederaufnahme möglich, die dann zur Begründetheit, zur Zulässigkeit des Wiederaufnahmeantrags und dann zur Prüfung der Gründe und zur Begründetheit führen können. Manche sind relativ einfach, zum Beispiel, wenn sich ein im ersten Urteil mitwirkender Richter, der Rechtsbeugung schuldig gemacht hat, muss aber deswegen verurteilt sein. Oder ein Zeuge sich einer Falschaussage im ersten Verfahren schuldig gemacht hat, setzt aber auch voraus, dass der Zeuge verurteilt ist, rechtskräftig
erwischt und verurteilt ist, ja.
Und nicht einfach, man kann nicht einfach hergehen und sagen, der Zeuge hat gelogen, deshalb will ich jetzt eine Wiederaufnahme. Der häufigste Fall ist die Aufnahme wegen neuer Tatsachen oder Beweismittel. Ja. Und neue Tatsachen und Beweismittel, das ist ein scheinbar klarer, aber in der Prozesswirklichkeit dann doch relativ komplizierter Begriff. Was ist neu und was muss dafür vorgetragen werden und so weiter. Jetzt einfach nur zu sagen, ja, der Mitangeklagte oder der Mitverurteilte, der sagt jetzt wieder was anderes, wird als neue Tatsache als solche vermutlich nicht ausreichen, um das mal vorsichtig so auszudrücken. Aber man kann es auch nicht ausschließen.
Praktisch ist die Situation wohl so, dass er selber, der verurteilte Täter, der Ex-Mann, dass der nichts sagen will. Der ist gefragt worden, ob er dazu irgendwas beitragen will. Er sagt nein. Offenbar ist es so, hat mir der Rechtsanwalt gesagt, der diesen, wie es glaube ich formal richtig heißt, Antrag auf Prüfung der Wiederaufnahme gestellt hat, dass er den Eindruck hat, der Rechtsanwalt den Eindruck hat, dass diese anderen Gefangenen, denen was erzählt worden ist, das alles auch gegenüber den Ermittlungsbehörden so bestätigt haben, auch so erzählt haben. Und er ist jetzt gespannt, wie die Staatsanwaltschaft damit umgeht.
Zeugen können natürlich neue Beweismittel sein. Nach 359 Nummer 5 kann man versuchen, natürlich. Und diese neuen Beweismittel werden dann halt geprüft. Da gibt es eine sehr intensive Plausibilitätsprüfung und darüber hinausgehende Hürden müssen übersprungen werden. Aber wenn das zulässig ist, dann kann das natürlich eine Möglichkeit sein. Wie zum Beispiel auch das Geständnis eines Dritten. Ja, irgendjemand ist mir selbst mal als Schwurgerichtsvorsitzender passiert, dass die Kammer, in der ich damals war, jemand verurteilt hat wegen versuchten Mordes zu 14 Jahren Freiheitsstrafe. Und dann nach einem halben Jahr oder wann kam plötzlich ein Wiederaufnahmeantrag zu uns, obwohl sich das immer an ein anderes Gericht richtet, aber man kann das auch an das Ausgangsgericht richten, das wird dann weitergeleitet. Und da stand plötzlich drin, neue Tatsache und neues Beweismittel. Der Zeuge X aus der JVA sowieso in Sachsen hat die Tat gestanden. Und es war nicht der von uns Verurteilte, sondern ein ganz anderer, ein Dritter.
Und ein echtes, ein plausibles Geständnis?
Das war ein jedenfalls so plausibles Geständnis, dass die Wiederaufnahme angeordnet worden ist. Im Wiederaufnahmeverfahren hat sich dann allerdings herausgestellt, dass dieses Geständnis dieses Zeugen, der glaube ich auch schon lebenslange Freiheitsstrafe verbüßte, falsch und gekauft
worden ist. Na, Mahlzeit. Hier in diesem Fall habe ich das ganz praktische Problem, dass wenn ich mir in den beiden Urteilen anschaue, bei welchen Vorbereitungshandlungen die Dame überall dabei gewesen ist, die dann hinterher auch zum Beispiel zum Vermauern der Leichen dienten, wie das jetzt passen soll zu einer völlig alkoholgeschwängert spontanen Affekttat, erschließt sich mir null.
Ja, das
könnte in der Wiederaufnahme ein Problem werden, oder?
Ja, natürlich, weil ja die neue Tatsache oder das neue Beweismittel nicht sozusagen schon durch sein bloßes Vorhandensein oder ihr bloßes Vorhandensein zur Anordnung der Wiederaufnahme führt, sondern nur im Zusammenhang mit den bisherigen Beweismitteln und den bisherigen Beweisergebnissen. Das heißt, das Wiederaufnahmegericht macht schon bei der Zulässigkeitsprüfung, dem sogenannten Additionsverfahren, eine sehr ins Einzelne gehende projektive Vorabbeweiswürdigung und sagt, ja, wenn das sich jetzt so rausstellt, wie es jetzt vorgetragen wird, wie passt das dann zu den anderen Beweisen und besteht eine, sagen wir mal, erhebliche Wahrscheinlichkeit dafür, dass dann am Ende auch was anderes rauskommt. Das ist der Haken, an dem eine große Vielzahl von Wiederaufnahmeverfahren scheitern. Auch deshalb, weil die Wiederaufnahmegerichte da extrem kritisch vorgehen und sich teilweise nach meiner persönlichen Überzeugung, ich bin ja inzwischen auch als Strafverteidiger tätig und aus dieser Sicht kann man sagen, und das ist auch, glaube ich, allgemeine Ansicht, die Wiederaufnahmegerichte da überkritisch herangehen und um fast jeden Preis versuchen, eine Wiederaufnahme zu vermeiden, indem sie sagen, na ja, kann ja sein, dass der das jetzt sagt oder dass diese oder jene Tatsache, die jetzt neu kommt, entlastend wirkt. Aber wenn wir uns das insgesamt so anschauen, sind wir der Meinung, dass die anderen vom Tatgericht bisher gewürdigten Beweise schon ausreichen. Das wird wahrscheinlich zu nichts führen. Also da wird so eine Plausibilitätsvorabbeweiswürdigung durchgeführt, die dann in einer sehr großen Anzahl von Fällen dazu führt, dass die Wiederaufnahmeanträge schon als unzulässig angesehen werden.
Ist ja aber auch nicht unproblematisch. Wenn das jetzt sehr einfach wäre, so eine Wiederaufnahme hinzubekommen, würde ja im Zweifel jeder lebenslang oder zu einer hohen Freiheitsstrafe Verurteilte irgendeine Geschichte versuchen zu konstruieren und würde eine Welle von Wiederaufnahmeverfahren über die Gerichte hinwegkommen. Ein schwieriges Argument sehe ich durchaus auch sofort selber ein. Das ist natürlich dann, wenn es berechtigt ist, auch seinen Weg finden muss. Aber die Verlockung, gerade in Anbetracht einer lebenslangen Freiheitsstrafe und dem Wissen, dass man jetzt sowieso viele Jahre über alles Mögliche nachdenken kann und auch nochmal eine alternative Hypothese in den Raum werfen könnte und sei es nur, um sich zu beschäftigen, das ist doch die Kehrseite, oder? Warum die Gerichte sehr zurückhaltend sind.
Ja, das Argument stimmt natürlich in gewisser Weise. Rechtskraft hat schon eine hohe Bedeutung. Es gilt ja in jede Richtung, auch zu Ungunsten des Angeklagten. Da ist es ja noch schwieriger, eine Wiederaufnahme durchzuführen. Da ist schon was dran. Die Problematik liegt halt in diesem außerordentlich strengen Maßstab, der angelegt wird, schon bei der Zulässigkeitsprüfung und in einer sozusagen nach Aktenlage vorweggenommenen Beweiswürdigung. Also die Wiederaufnahmegerichte versetzen sich quasi hypothetisch in die Rolle des neuen Tatrichters und sagen, reicht uns das jetzt noch oder reicht es uns nicht? Was ist die neue Tatsache? Ändert das jetzt was? Da kommt irgendein Zeuge aus dem Busch gesprungen und sagt plötzlich irgendwas. Das ist natürlich ein neues Beweismittel. Und würde wahrscheinlich, wenn dieser Zeuge das jetzt auch so aussagt, wenn es dann soweit ist, im wieder aufgenommenen Verfahren, würde das Tatgericht dann anders entscheiden, als es bisher entschieden hat. Das ist eine Projektion in die Zukunft, in eine hypothetische Zukunft. Und an der Stelle gibt es natürlich einen weiten Spielraum, der gelegentlich oder nicht ganz selten nach Ansicht, sagen wir mal, der Strafverteidigerzunft jedenfalls, viel zu häufig zu Lasten der Verurteilten ausgelegt wird.
Sie haben es selber gerade gesagt, Sie sind inzwischen selber Strafverteidiger. Sie kennen die Sicht jetzt des Strafverteidigers auf die Wiederaufnahme. Wollen Sie uns etwas darüber verraten, ob und welche Wiederaufnahmen auf Ihrem Schreibtisch liegen oder Sie reizen? Kommen da Menschen, die fragen, hilfst du mir, das war alles nicht richtig?
Ja, klar. Menschen kommen, ja, das ist schon wahr. Ich beschäftige mich auch zurzeit mit einem etwas komplizierteren Wiederaufnahmeverfahren, aber mehr
sagen wir an dieser Stelle nicht. Gut, sprechen wir darüber, dass der Rechtsanwalt, der hier in der Wiederaufnahme tätig ist, Ihr früherer Chef ist und ich meine nicht Herrn Tolksdorf?
Ja, der Rechtsanwalt, der das gemacht hat, war Staatssekretär im sächsischen Staatsministerium der Justiz, als ich dort Referatsleiter war.
Sie kennen sich. Wird er es reißen? Wird er diesen Fall gewinnen?
Da wagen wir keine Prognose.
Nein, da sollten wir auf gar keinen Fall eine Prognose wagen. Das wäre ja auch unseriös.
Das war der Fall des Doppelmordes von Schneitach. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demey, Sonja Hase, Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Wenn Sie Ihre Eltern vermissen, schauen Sie bitte rechtzeitig in deren Wohnung nach und interessieren Sie sich ernsthaft für den Verbleib. So, und unser Anrufbeantworter hat auch wieder etwas für uns.
Moin Holger, hallo Herr Fischer. Hier ist Torben Steenbuck vom Podcast Kunstverbrechen. Ich hätte da ein paar sehr spannende Fälle für euch. Ich habe vor ein paar Wochen einen sehr dreisten Kunstdieb interviewen können. Der hat vor einigen Jahren zwei Van Gogh-Bilder gestohlen aus einem Museum in Amsterdam. Außerdem verfolge ich mit meiner Kollegin Lenore Lötsch gerade die Spuren eines dreisten Fälschers und wir suchen nach einer gestohlenen Bronzestatue aus der Nazi-Zeit. Also wir sind da wirklich an spannenden Sachen dran und wir würden uns total freuen, wenn ihr in der ARD-Audiothek mal reinhört bei Kunstverbrechen. Herzliche Grüße aus Hamburg. Ciao.
Danke für den Hinweis, da werden wir auf jeden Fall mal reinhören. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.